Ja, da sind wir wieder.
Da sind wir schon wieder und ja, wir haben es geschafft, ihr habt es geschafft und wir wollen nochmal gemeinsam weiterschauen, ob und wie vor allem unsere Frauen es weitergeschafft haben. Und daher direkt die Frage an dich, Max, der Satz, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, wie hast du denn empfunden?
Du, für mich war der eigentlich so, dass ich schon auch in dem Moment ein bisschen ratlos und ein bisschen verzweifelt war, weil ich ja auch bei meiner Frau gesehen habe, die hat jetzt gerade irgendwie, ja, auch ja, keine Kraft mehr in diesem Moment und habe dann auch irgendwo zur Hebamme geschaut und mir so einen Impuls von dort erhofft, der dann auch kam. Also das war echt...
Ah, super, okay.
Das war echt ganz gut, denn interessanterweise hat sie dann eigentlich eher Positives gesagt und sagte, dass jetzt dieser Moment von dieser Übergang von Eröffnungsphase in Austreibungsphase, wo wir jetzt auch die ganze Zeit drüber gesprochen haben bis jetzt, dass das eigentlich ein Moment ist, der ja die finale Phase der Geburt irgendwo ja einläutet. Und das wiederum war für sie auch was Schönes und was Gutes. Hat uns auch gut getan, dass sie das gesagt hat.
Ja, das glaube ich. Das finde ich auch total spannend, dass sie euch da hat teilhaben lassen eigentlich an ihrer Analyse sozusagen, weil sie hat ja ganz klar erkannt, okay, es geht jetzt in die nächste Phase und hat euch da auch dann mitgenommen. Das war bei uns so, also im Prinzip war es auch so, es wurde aber nicht kommuniziert quasi, aber das hat dann dadurch, dass ich diese Erfahrung ja dann hatte bei der zweiten Geburt, hatte ich dann die Möglichkeit natürlich auch zu sehen am Verhalten der Hebamme, alles klar, das geht jetzt hier gerade in die richtige Richtung, die nächste Phase beginnt und es waren ja andere Hebammen, wir waren in einer anderen Klinik und ich denke mal, man hätte auch, es wäre viel Glück gewesen, wenn es die gleiche gewesen wäre, selbst wenn wir in der gleichen Klinik gewesen wären, aber man hat schon gesehen, dass sie sich sehr, sehr ähnlich dann auch verhalten haben und ganz klar gezeigt haben, so jetzt geht's hier auf die Zielgerade.
Aber Wärmelampe ging noch nicht an.
Wärmelampe ging noch nicht an, dazu kommen wir später.
Und apropos Hebammen, natürlich haben wir auch unsere Babypinkeln-Hebamme Mirjam, die ihr schon aus der ersten Teil der Geburtsfolge kennt, hierzu befragt, was denn in diesem Moment von dem Übergang von der Eröffnungs- in die Austreibungsphase dann besonders wichtig ist. Und hier dann nochmal der O-Ton von Mirjam.
Dass wir da sind, Mann und Hebamme, dass wir da sind und gut zusprechen und wirklich nochmal das Ziel der ganzen Wehengeschichte nochmal hervorholen und sagen, hey, du hast es bald geschafft und das ist jetzt total schwer, über diesen Punkt drüber zu gehen, aber das schaffst du, das packst du und genau, und für mich als Hebamme natürlich fein, ich kann sagen, der Weg, der ist auf, dein Kind, es kommt jetzt tiefer und es kommen gleich die Wehen, dass du dein Kind auf die Welt schieben kannst. Und ich sag's dir, dann bist du nicht mehr so wehrlos, sondern du kannst aktiv dein Kind auf die Welt schieben.
Das ist eigentlich so dieser Enthusiasmus, den wir auch jetzt hier von Miriam gehört haben, den ich auch bei der Hebamme gespürt habe in dem Moment, was auch gut war. Das Interessante war allerdings, Frank, ich habe mit Heidi nochmal gesprochen, genau über diesen Moment. Mhm. Und habe dann auch sie gefragt, ob es denn für sie auch so eine Art Befreiung ist jetzt, glaube ich, zu viel gesagt. Aber dass es irgendwo für sie dann auch gut war, dass sie endlich dann auch mitschieben darf und das Kind mit rauspressen darf. Und sie meinte, nicht wirklich, weil sie gar nicht so einen echten Pressdrang verspürt hat im Laufe der Eröffnungsphase. Und es waren harte Schmerzen, aber sie hatte nicht das Gefühl, dass sie eigentlich die ganze Zeit pressen muss. Das kann auch gut sein, dass das übrigens mit der PDA beziehungsweise dieser Walking-PDA zusammenhing, die sie hatte. Aber nichtsdestotrotz meinte sie, verzweifelt war sie trotzdem an dem Punkt, weil sie halt sich vorgestellt hat, okay, bis jetzt war es halt ultra schmerzhaft und ultra anstrengend, aber ich musste in Anführungsstrichen nur die Schmerzen aushalten.
Ja.
Jetzt sind die Schmerzen immer noch da, aber jetzt muss ich dieses Kind hier auch noch rausdrücken. Also der Faktor der Anstrengung und physischen Anstrengung und meine Frau hat echt dann nochmal gesagt, rückblickend betrachtet war es das Anstrengendste, was sie je gemacht hat, wirklich.
Ja.
Das war etwas, wo sie wusste, sie ist eigentlich schon eine Mega-Wanderung gelaufen und jetzt steht sie vor dieser ultra krassen Steilwand. Und das war auch das, was ihr da halt in dem Moment so, ja, also diese Gefühle ausgelöst hat, dass sie gesagt hat, oh Mann, ey. Was ich allerdings vielleicht kurz sagen kann, wo wir jetzt über diese Austreibungsphase, beziehungsweise wir wurden ja korrigiert, es heißt jetzt mittlerweile wohl Austrittsphase und nicht mehr Austreibungsphase. Vielen Dank hier an Sophia vom Mama Halblang Podcast.
Oh yes.
Wir wissen nicht genau den Hintergrund dieses Renamings. Vielleicht klingt es irgendwie schöner, spielt eigentlich auch gar keine Rolle, aber das ist die Phase, wo das Kind kommt. Und das ist wirklich, glaube ich, die gute Nachricht, weil das ist dann der Anfang vom Ende. Die Phase mit Durchschnitten will ich jetzt übrigens nicht arbeiten. Frank, letztes Mal, als ich den Durchschnitt genannt habe, was die Länge einer Geburt angeht, da hast du mir ja doch gesagt, was ist das denn für ein absoluter Quatsch? Deswegen heute mal so ein bisschen die Bandbreite, diese Austrittsphase, die kann sehr kurz sein, von mitunter sogar wenigen Minuten. Mhm. Und das Maximum, also das hängt natürlich alles so ein bisschen vom Arzt, von der Klinik und sowas ab, aber ja, so mit 2 Stunden länger dauert das in der Regel nicht. Bei uns war es ziemlich genau in der Mitte. Es hat insgesamt so 1 Stunde ungefähr gedauert und das Kind macht eben dort einen, ja, also biologisch gesehen phänomenalen Job und phänomenalen Move. Natürlich unsere Frauen auch, aber das Baby muss sich dort 2-mal um jeweils 90 Grad drehen, um da durch den Geburtskanal auch durchzukommen. Und ja, das hat die Natur wie so vieles dann da irgendwie auch einfach so parat, dass die Kinder das dann wunderbar schaffen. Und das macht eigentlich diese Phase auch extrem spannend, weil das Kind kommt.
Oh yes, das, worauf man so hinarbeitet und hinfiebert. Und wie hast du denn eigentlich in dieser Phase unterstützt? Ich mache jetzt auch noch mal kurz den Callback Richtung Geburtsvorbereitungskurs, wo ja oft das Hecheln auch eine Rolle spielt. Aber es gibt natürlich auch viele andere Möglichkeiten und es ist sicherlich auch ganz, ganz individuell, wie man da unterstützen kann. Wie sah denn deine Unterstützung eigentlich so aus in dieser Phase? Und womit hast du dich auch, man fragt ja immer wieder, womit hat sich die Frau wohlgefühlt? Aber ich glaube, da muss man sich ja auch selbst bei wohlfühlen, wie man unterstützt. So ging es zumindest mir, gehe ich gleich auch gerne mal drauf ein. Aber wie ging es denn dir dabei und was hast du gemacht?
Also ich habe in dieser Phase sehr wenig gemacht. Also ich war natürlich dabei und ich habe auch ihre Hand gehalten und sie auch gefragt, ob sie das will und... Aber ich habe selber in der Phase weniger agiert. Ich war eigentlich am Anfang aktiver, weil ich dachte, Heidi braucht mehr Unterstützung, weil ich hatte irgendwie so das Gefühl, sie war auch vielleicht selber ein bisschen überfordert mit dem Anfang der Geburt. Und je länger das Ganze voranschritt, ich fühlte irgendwie, vielleicht braucht sie auch weniger Unterstützung. Und gerade am Ende, wo sie irgendwie alle Kräfte auch bündeln musste und in einem ultimativen Tunnel war, war ich da. Aber ich habe jetzt irgendwie nicht groß zuge... Also ich habe natürlich positiv zugeredet und nach den Wehen, wo der dann auch mitgepresst werden muss und danach ist ja die Frau auch mega erschöpft, natürlich dann auch gesagt, ja, super gemacht. Und jetzt, also nicht, ich habe jetzt nicht da einfach stumm gestanden, aber ich habe jetzt nicht irgendwie versucht, da zu coachen oder so, muss ich sagen. Du?
Ja, ich auch nicht. Also mir ging es auch wirklich sehr, sehr ähnlich. Und ich hatte auch zwischendurch mal den Moment, dass ich mich so selbst hinterfragt habe, so, was mache ich jetzt eigentlich hier am besten? Ist das sinnvoll, dass ich hier gerade stehe und einfach nur die Klappe halte und darauf warte, gebraucht zu werden? Ist das zu wenig? Aber jetzt mit zu hecheln, bin ich ganz ehrlich, und damit will ich mich auch nicht darüber lustig machen, dass das andere machen, weil es kann ja durchaus hilfreich sein. Das sagte ich ja schon, sicherlich eine ganz individuelle Sache. Aber ich hätte mich mit meinem Hecheln irgendwie nicht wohl gefühlt, muss ich ganz ehrlich sagen, in der Situation. Wenn es gefordert worden wäre, hätte ich es mitgemacht, 100%. Ich hätte, glaube ich, so gut wie alles in diesem Moment mitgemacht und über mich ergehen lassen, im Zweifel auch, um einfach irgendwie zu unterstützen. Aber es war genauso wie bei dir. Ich war eher, glaube ich, der ruhende Pol so an der Seite, der vielleicht, das hoffe ich zumindest, müsste man nochmal nachhaken, da dann aber auch gut getan hat, indem man einfach nur halt da war und ja, unterstützt hat mit Worten hier und da.
Stichwort ruhender Pol, das passt eigentlich perfekt auch zu dieser Phase der Geburt, weil es ist so, und das ist auch was wir mit Miriam besprochen haben, es kann dort auch noch einiges schief gehen in dieser Phase der Geburt, weil unter anderem, wenn das Baby zum Beckenbereich der Frau kommt, es eben eine Drehung vornehmen muss, damit es durchs Becken kommt. Und an der einen oder anderen Stelle bleiben die Babys da hängen. Und so war das bei unserem auch. Und dann ging es so 2-3 Wehen. Vorher war halt immer Fortschritt. Und dann ging es 2, 3 Wehen mal nicht weiter. So, das war natürlich frustrierend, dann erstmal wieder auch für Heidi. Die Hebamme hat das aber auch offen kommuniziert. Das fand ich wiederum auch gut, dass sie da keinen Quatsch erzählt hat. Und dann war noch so eine Wehe oder zwei, wo es nicht weiterging. Und dann merkte man, bei der Hebamme kippte dann die Stimmung so ein bisschen. Und die hat dann, also die hat schon jetzt irgendwie Ruhe bewahrt oder so, aber man merkte, die war so ein bisschen angespannter und guckte dann irgendwie, glaube ich, auch so ein bisschen auf das CTG, also da, wo die Herztöne des Babys sind und so. Und irgendwann fiel dann auch das Wort Kaiserschnitt dort. Und jetzt, also das war allerdings so in so einem Rahmen wie, ja, müssen wir mal gucken, vielleicht wird's auch ein Kaiserschnitt. Der Arzt ist aber eh schon auf dem Weg. So, jetzt war es so, also meine Frau war jetzt nicht so, hatte jetzt nicht so eine Angst vorm Kaiserschnitt oder wollte jetzt unbedingt auf gar keinen Fall einen Kaiserschnitt und zwingend eine natürliche Geburt oder so, sondern es wäre für sie auch ein Kaiserschnitt in Ordnung gewesen, natürlich vor allen Dingen, wenn es medizinisch auch notwendig ist. Aber wir haben uns natürlich in diesem Moment auch schon Sorgen gemacht um den Kleinen. Ja. Und dann ging die Tür auf und Dr. Gerdanis, gebürtiger Bochumer und Ruhrgebietler,
Bochum, ich komme aus dir.
Und ich will das jetzt irgendwie nicht romantisieren oder so, dass das jetzt irgendwie der Mega Dr. McDreamy oder so war, der da jetzt durch die Tür kam. Aber es war echt so, dass in dem Moment auch der Raum einen Impuls von außen ganz gut brauchen konnte. Und der kam dann eben rein und ich sag jetzt deswegen, oder ich weiß deswegen, dass er aus Bochum kommt, jetzt nicht, dass wir jetzt noch einen Fußball- oder Ruhrgebietsplausch während der Geburt oder so hatten, sondern es war so, dass in der Klinik, wo Heidi entbunden hat, das ist so ein Belegbettensystem. Das heißt also, das sind alles niedergelassene Gynäkologen, die arbeiten eigentlich nicht da im Krankenhaus. Die machen dann eben dort OPs und buchen da sozusagen dann wie das Krankenhaus. Und deswegen musste vorher also das ist nicht der eigentliche Gynäkologe meiner Frau, aber der wurde halt uns halt empfohlen und dann hat ein Vorgespräch stattgefunden mit meiner Frau und ihm. Und da in diesem Vorgespräch, weil die beiden dann eben ein bisschen gequatscht hatten, kam Heidi schon nach Hause und meinte so, du, der Dr. Gerdanis, der die Geburt macht, der kommt auch aus dem Ruhrgebiet, genauso wie du, nämlich auch aus Bochum. So. Und der kommt also dann da rein und guckt so und spricht dann so mit der Hebamme, die natürlich auch dann dieses Thema mit eventuell Kaiserschnitt und es ging jetzt hier gerade mehrere Wehen nicht weiter. Und dann guckte er so auf das CTG. Das ist ja so ein bisschen, zumindest bei uns ist so wie so ein altes Faxgerät, wo immer unten kam da so eine Zettelwirtschaft da raus. Ja, der rollte dann die ganze Zettelwirtschaft der letzten Stunden dann da irgendwie auf, ja. Guckte sich die Kiste da an, guckte sich dann so kurz meine Frau und dann kurz, glaube ich, auch so mich an und hat dann eigentlich, muss man sagen, eher im Stile eines nüchternen Münsterländers anstelle eines Ruhrgebiets Proleten, hätte ich jetzt fast gesagt.
Heidi, du darfst jetzt hier nicht das Spiel verschleppen.
Jetzt pass auf. Meinte dann als allererstes, guckte dann nochmal auf die Zettelwirtschaft, guckte dann auf meine Frau, auf die Hebamme, auf mich und das war wirklich auch, das war sackstark dann. Und meinte dann, das schaffen wir.
Ja.
Frau Oberwien, das schaffen Sie. Ah, okay, ja, okay. So, und wechselte dann den Ton auf einmal von Münsterländer zu Ruhrgebieter und das ist jetzt auch kein Witz und sagte so, Frau Oberwien und meine Frau dann so, ja, wenn die nächste Wehe kommt, dann schieben sie mal richtig rein. Und meine Frau guckte dann so ein bisschen so nach dem Motto, Alter, meinst du, ich hätte hier vorher nicht richtig Gas gegeben oder was? Und er sagte dann nochmal, wenn die nächste kommt und machte dann auch so eine Handbewegung, du siehst sie jetzt gerade hier, so ein bisschen wie so ein Trainer.
Ja,
so,
Pressing, ne? Und Gegenpressing.
Da schieben sie nochmal richtig rein. So wirklich unten und sowas alles. Aber es war eigentlich echt in dem Moment ganz gut. Ich merkte auch, meine Frau bekam wieder etwas mehr Mut. Und in dem Moment, als meine Frau sich dann auf die nächste Wehe vorbereitete, ging der am Raum hinter mir lang, weil rechts von mir war dieser Tropf, dieser Wehentropf.
Ja.
Und dann hat der da gibt's da so ein Plus und so ein Minus, ne? Das ist ja dann dieser Tropf, der wird ja da gesteuert. Hm. Und dann hat der da diesen Wehentropf nach oben gepustet. Ich dachte schon, wo ist denn hier das Maximum, ja? So, und dann kam dann die Wehe, es tat sich übrigens immer noch nichts, er wiederholte dann nochmal seine, schieben sie richtig rein, ging dann nochmal, drehte nochmal hoch und machte das Ganze noch einmal und dann war es so, dann kam eine Wehe, dann hat meine Frau mitgeschoben, nochmal, also es war wirklich auch, muss man sagen, in dem Moment, ich meine, wenn ihr keine Geburt noch schon mitgemacht habt, Leute, das ist so krass, ey. Und dann in dem Moment merkte ich, nach dieser Wehe, weil ich guckte dann halt auch immer so ein bisschen nach unten, auf einmal ging das Gesicht der Hebamme, die vorher halt wirklich auch ein bisschen, ging auf einmal auf wie so eine Lotusblume, ja. Und die meinte dann, oh, es geht weiter. Ja, natürlich alles ist Schweizer, ne?
Was heißt das?
Ja, es geht weiter. Und dann hatte der Kleine eben das Becken, die Becken-Challenge geschafft und da muss man sagen, es war echt so eine, bei mir persönlich, es war so eine Erleichterung und ich glaube, der ganze Raum da in dem Moment hat eigentlich da fast auch abgefeiert, zumindest innerlich. Und meine Frau hatte.
Laola ging durch den Kreissaal.
Meine Frau hatte natürlich auch noch ein paar Wehen vor sich, aber von da an, muss man sagen, ging es gut und da war es dann nur noch ganz, ganz wenige Momente und dann war der Kleine auch da.
Und damit wollen wir uns ja gleich beschäftigen, wie man das dann so wirklich auch miterlebt hat. Und deswegen mache ich jetzt mal vom ganz weit oben Himmel der Gefühle, der sich ja jetzt schon angedeutet hat, mal wieder einen kleinen Frontalcrash und komme mit den Fragen, die uns Männer nun mal auch beschäftigen, Max. Ich habe dich nicht darauf vorbereitet, aber ich stelle die Kacki-Frage. Wo hast du gestanden während dieser Phase? Denn wir wissen ja alle, es landet auch mal das ein oder andere Unangenehmere mit auf dem Tisch, was ganz normal ist an dieser Stelle, muss man ja sagen. Ja, ich glaube, da geht jeder auch ein bisschen anders an die Sache ran und sagt, das ist mir alles egal, ich stelle mich irgendwo hin, um auch wirklich alles mitzubekommen. Oder man positioniert sich ja, ich sag mal, in der Nähe der Schulter, in einem Winkel, wo man die Frau super unterstützen kann, nah bei ihr ist auch, meiner Meinung nach. Aber trotzdem auch nicht alles sieht, was man vielleicht nicht unbedingt sehen möchte, was aber ganz normal ist. Wie bist du an die Sache rangegangen?
Letzteres.
Dito. Also ich habe auch diese Position gewählt als erstes, aber auch unbewusst, nämlich genau aus dem Grund, den ich schon gerade aufgeführt habe. Ich habe da so ein bisschen die Nähe auch gesucht, um zu unterstützen. Habe dann aber auch festgestellt, dass der Winkel vermutlich nicht schlecht ist für den Blick, den man dann so auch nimmt. Weil da geht ja auch der ein oder andere anders mit um.
Aber du hast zu gar keinem Zeitpunkt hingeguckt oder irgendwann mal hingeguckt?
Boah, das ist eine gute Frage. Also ich habe schon auch einiges an Blut auch gesehen. Da habe ich aber überhaupt kein Problem mit, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, dass ich jetzt unten so richtig mal was gesehen habe, glaube ich gar nicht unbedingt. Und auch kein Kacki.
Ich habe nämlich einmal hingeguckt, weil ich zu neugierig war und das war der Moment, als das Köpfchen geboren wurde von unserem Kleinen.
Ah, okay.
Weil nämlich die Hebamme sagte, ja, und jetzt kommt das Köpfchen. Und dann habe ich irgendwie halt gedacht, jetzt musste eigentlich mal gucken. Und das Bild ist nach wie vor im Kopf, wie du dir vorstellen kannst. Und es ist auch, ich möchte es auch nicht missen. Ich würde auch jetzt, ich würde beim zweiten Kind übrigens auch wieder hingucken.
Ah, okay.
Aber für all diejenigen, die sich das überlegen, man sollte schon darauf gefasst sein, auf jeden Fall. Also die Scheide der Frau ist sehr krass gedehnt. Be prepared. Aber ich fand's gut. Hab aber dann, das war auch ein kurzer Moment, wo ich hingeguckt habe und dann wieder zurückgeguckt.
Ja, also ich dachte, wir müssen aber uns mit unangenehmeren Themen vielleicht mal beschäftigen und auch sensible und die Frage kann sich ja durchaus der ein oder andere dann noch stellen, welche Position er da einnimmt. Wie gesagt, bei mir war das eher wirklich unbewusst, also im Nachhinein. Weil, wie gesagt, ich bin da auch sehr neugierig eigentlich bei solchen Themen immer. Aber ich habe den Blick nicht genommen.
Aber insgesamt, wie hast du jetzt bei den beiden Kids dann nochmal diese Phase erlebt? Gab es bei euch auch so Komplikationen oder lief alles glatt?
Es lief glatt. Beim ersten Kind hat es halt auch doch länger gedauert auch, wie alles andere ja auch schon, wie ich das letzte Mal schon berichtet hat, haben wir, glaube ich, da dann auch die volle Zeit ausgekostet und wir sind uns im Nachhinein auch beide relativ sicher, auch wenn wir es nie erfahren haben, dass es nicht hätte viel länger dauern dürfen, weil es sonst auch aufgrund der Reaktion der Hebamme, die du gerade schon beschrieben hast, die wurde irgendwann dann doch unruhiger oder ja, nicht unruhiger, aber man hat gemerkt, es wird Zeit, passte dann aber auch noch und ich fand sehr, sehr, sehr spannend, beim zweiten Kind übrigens nicht, da lief das alles sehr, sehr glatt durch und man wusste an allen Stellen, ehrlich gesagt, so ein bisschen was passiert, es gab keinerlei Komplikationen und wir wussten genau, wo wir uns gerade befinden, an welcher Stelle. Daher gehe ich da jetzt gar nicht so viel drauf ein heute, sondern würde jetzt eher die erste Geburt immer in den Vordergrund stellen, weil da sind auch ein paar spannendere Sachen noch passiert. Und zwar eine, die ich jetzt vielleicht einfach auch nochmal erzählen möchte, ist, du hast ja gerade den Arzt angesprochen. Also für alle, die es noch nicht mitgemacht haben, die Hebamme, klar, wenn das Kind schnell kommt, dann bringt die das Kind dann auch zur Welt. So war es beim zweiten Kind bei uns. Die hat den Arzt gerufen. Es ging aber dann so flott, dass die Hebamme das Kind zur Welt gebracht hat. Und ja, als dann ein Arzt reinkam, war das Kind schon da und hat dann halt festgestellt, dass alles in Butter ist. Beim ersten Kind war es so, dass es ja eh schon echt eine krass lange Phase war und Jana auch richtig Schmerzen hat und richtig gekämpft hat da. Dann kam aber das Zeichen so, jetzt geht's auf die Zielgerade, ich rufe jetzt die Ärztin an. Die fährt dann gleich los mit dem Fahrrad. Und ich sag, wat? Und die sagte, die fährt gleich los mit dem Fahrrad. Ich rufe die mal eben an, da sag ich, was macht die? Die fährt mit dem Fahrrad? Habt ihr so Klinikfahrräder?
Wie spät war das?
Oh ja, wann ist sie zur Welt gekommen? Gegen 3 oder so, ja.
Nachts auch noch irgendwann, oder was?
Nachts, ja, 3. Nachts, die war zu Hause und ist dann, wohnte in der Nähe irgendwo der Klinik. Und wenn du aber diese Info kriegst, du steckst in dieser Phase und denkst, beim nächsten Pressen kommt das Kind sicherlich zur Welt. Du weißt ja jetzt auch gar nicht unbedingt, wie krass wird das jetzt gleich nochmal. Und dann kommt die Info, ja, die Ärztin, die fährt jetzt gleich mit dem Fahrrad los. Die ist dann gleich da. Da denkst du auch, ich falle hier gleich vom Stuhl. Ging aber schnell.
Hat die Ärztin denn dann auch eine, wie bei uns, so ein bisschen entscheidende Rolle gespielt? Oder war die eigentlich nur da und hat so ein bisschen Oversight gemacht?
Keine entscheidende Rolle gespielt, glaube ich, zu dem Zeitpunkt. Es okay. war, glaube ich, erleichtert, dass sie da war. Es gab ja dann auch den Wärmelampen-Moment. Also das haben wir vorher von der...
Genau, erklär den nochmal für all diejenigen, die die Folgen vorher noch nicht gehört haben.
Wir haben den Insider-Tipp von einer sehr guten Freundin von uns bekommen, dass wenn die Wärmelampe angeknipst wird, dann ist das das Zeichen, dass das Kind jeden Augenblick auf die Welt kommen wird, weil dann wird es ja auch relativ zügig einmal schnell gecheckt und dann in der Regel auf den Bauch oder auf die Brust der Mutter gelegt zum Schmusen. Ich habe gesehen, sie wurde angeknipst, also war ich vorbereitet, es kommt gleich und das ist für mich, ich war da echt wie im Tunnel, weil es ist ja schon magisch einfach auch, was dann da vor sich geht, ne? Wenn dann als erstes das Köpfchen da so rauskommt und also du hast ja quasi diesen Menschen erschaffen, ne? Das ist mir da also wie nochmal alles so durch den Kopf gegangen. Das ist halt irgendwie jemand so aus dem eigenen Fleisch und Blut, der da gerade so das Licht der Welt vor allem zum allerersten Mal erblickt. Und gerade als Mann, zumindest ging es mir so, ich habe halt während das Kind im Bauch von Jana war, nicht so diese Bindung auch aufbauen können, so sehr ich mir auch Mühe gegeben habe durch Baucheincreme und natürlich auch das Fühlen von dritten Mal gegen den Bauch und das war auch alles ultra schön, aber so diese richtige erste Liebe, die man so empfindet, die hatte ich wirklich in diesem Augenblick, als ich halt gesehen habe, boah, krass, da kommt jetzt das Köpfchen raus. Das war auch bei beiden halt schon total, ich habe ja auch dunkle Haare und ein dunkelhaariger Wuschelkopf, der da entgegenkam. Das hat die Natur ja auch clever gemacht. Die sind beide übrigens mittlerweile blond. Da habe ich auch mal nachgehakt. Das hat die Natur wohl extra so gemacht, dass das Kind bei der Geburt dem Mann besonders ähnlich sieht, damit er es von vornherein akzeptiert. Zumindest wurde mir das so erläutert und macht auch irgendwie Sinn. Und da habe ich halt echt dieses Gefühl, was man da dann hatte und jetzt kommt's dann gleich. Ja, da war ich echt am Tunnel und deswegen fällt es mir auch so wahnsinnig schwer, da jetzt so viel Details noch auszukramen, was wie passiert ist, weil ich ja eigentlich nur dieses Baby angeschaut habe und so vor Stolz auch geplatzt bin irgendwie und ist schon echt, habe jetzt auch so einen kleinen Kloß schon wieder im Hals eigentlich, wenn ich so...
Und Frank, macht's denn nicht eigentlich das Ganze, was bis dato total surreal war, alles, zumindest beim ersten Kind nehme ich an, war das vielleicht bei dir auch so, aber ja, du willst ein Kind, die Frau ist dann irgendwann schwanger und dann wächst der Bauch und irgendwann tritt dann das Baby sogar daraus, aber nichtsdestotrotz ist die ganze Nummer total surreal und man kann sich das gar nicht vorstellen. Und in dieser einen Sekunde wird das halt einfach Realität und du spürst es dann einfach auch, jetzt ist es da und bin da, ja, genauso wie bei dir. Mir fehlen da auch ein bisschen die Worte. Mein Vater hat mal gesagt dazu, und ich glaube, das merkt ihr jetzt, glaube ich, auch alle so ein bisschen an uns, man kann es eigentlich gar nicht wirklich beschreiben. Du musst es erleben.
Ja, das ist halt so eine, ich hätte jetzt fast gesagt, so eine Floskel, der man ja sehr, sehr häufig begegnet. Und man begegnet ihr nun mal so häufig, weil es so ist.
Ja.
So, also da kannst du auch mit jemandem drüber sprechen, zwar, der noch kein Kind irgendwie so empfangen durfte, aber der wird es nicht nachvollziehen können. Da bin ich mir einfach sicher, weil das ist einfach magisch und auch in diesem Moment, und es war übrigens beide Male exakt gleich magisch, der Moment. Also das, ich weiß ja nicht, und ich werde dich auch nicht danach fragen, aber falls es für euch nochmal ein Thema wird, dann kannst du dich genauso wie, ja, oder vielleicht sogar noch mehr darauf freuen, weil du es ja jetzt schon weißt, wie es dann ist. Und es ist definitiv nochmal genauso ein magischer Moment. Und bei uns war der auch von Stille geprägt irgendwie, weil wir beide irgendwie so, oder wir alle drei waren es ja dann halt schon in dem Moment, so auch für uns irgendwie waren. Und da fand ich es halt auch sehr, sehr schön, dass ich habe den natürlich schon Minuten vorher mein Handy da hingelegt und habe gesagt, tut mir den Gefallen und macht ein paar Fotos, damit ich jetzt gleich mit dem Mist nichts zu tun habe, und das haben die gemacht.
Ah, smart, das hätte ich auch mal machen sollen.
Ja, vielleicht ein guter Tipp dann an der Stelle, ja. Und das haben die auch gemacht. Ich musste, ich weiß nicht, von 15 Bildern musste ich, glaube ich, 13 löschen, weil da halt auch immer Sachen zu sehen waren, die man dann auch nicht verschicken konnte im Nachhinein. Logisch, aber
die anderen kommen auf den Insta-Kanal, ist gar kein Problem. Ja,
die sind schon alle.
Ab morgen in der Story.
Ja, du hör auf, ey, wir haben, ich nenne jetzt keine Namen.
Babypinkeln Unterstrich Podcast übrigens.
Schön, dass wir diese romantisch kreierte Stimmung jetzt aber wieder komplett über den Haufen werfen, aber dafür hört euch ja auch diesen Podcast an. Also, dann kann ich auch nachlegen. Also, ich habe es nämlich mal erlebt bei uns aus der Fußballmannschaft. Ein ehemaliger Mannschaftskollege, ich werde jetzt keinen Namen nennen, aber der ist auch stolzer Vater geworden und hat dann den Fehler gemacht, kurz nach dieser Situation überhaupt das Handy in die Hand zu nehmen. Leute, lasst das sein, lasst das Ding liegen, wo es ist, konzentriert euch auf euch selber. Aber der hat dann den Ticker gemacht und hat ein Bild verschickt, und das hätte er lassen sollen. Das war keine so besonders gute Idee. Naja.
Nabelschnur hast du durchtrennt?
Nabelschnur habe ich durchtrennt, ja. Das wusste ich auch.
Bei beiden Kids
ja,
auch.
Ja, das wusste ich auch von vornherein, dass ich das machen möchte, weil das Thema Nabelschnur hat für mich so eine kleine besondere Bedeutung, weil meine Eltern mir die, das hört sich jetzt für einige bestimmt ein bisschen eklig an, es ist aber nicht, die, es gibt ja diese Klammer, die dann das abklemmt quasi, dann wenn die durchtrennt wurde.
Ja.
Und das war wohl früher, ich weiß es nicht, ich habe es auch nie hinterfragt, so ein kleiner Brauch, wie so eine Art Glücksbringer. Und der wurde mir, seitdem ich Baby war, immer wieder in den Kleiderschrank gelegt, unauffällig, versteckt in irgendeiner Schublade als Glücksbringer für mich. Und der wurde immer wieder auch in die neuen Kleiderschränke mit reingelegt. Und irgendwann, als ich dann selbst soweit war, und mal auch aufzuräumen und selbst motiviert, habe ich das Ding halt gefunden, wusste überhaupt nicht, was es ist, und habe es mir dann erklären lassen. Und erste Situation war natürlich, was habt ihr mir hier immer reingelegt? Aber ein paar Jahre später, wo man dann ja auch ein bisschen zu Vernunft gekommen ist, fand ich das irgendwie und finde ich das im Nachhinein sehr schön. Und deswegen hatte das für mich auch irgendwie noch so eine zusätzliche kleine Bedeutung, das dann auch machen zu wollen.
Und bei euren Kids macht ihr das jetzt genauso mit den Klammern?
Nein, die sind beide Male schon über alle Berge gewesen. Also ich hätte es gerne mitgenommen, habe es mir auch beim zweiten Mal fest vorgenommen, aber auch da war ich mit den Gedanken.
Ich dachte schon, jetzt irgendwo im Bällebad verschollen oder so.
nein, die sind niemals hier angekommen. Nein, da habe ich irgendwie, war ich dann zu sehr im Tunnel und hatte das überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Ja, und du hast auch zur Schere gegriffen?
Auch durchtrennt. Ich habe allerdings das nicht eingefordert, sondern Dr. Gardanis, der Bochumer Jung, sagte dann, wollen Sie denn der Urwin hier die Nabelschnur durchtrennen? Und ich so, oh jo, stimmt, kann man eigentlich mal machen. Und anschließend bot er mir dann auch noch an, mir die Plazenta doch mal anzuschauen. Die wird ja direkt danach, nach dem Kind muss ja noch die Plazenta geboren werden. Und das fand er besonders spannend, weil da waren irgendwie, also da war so eine Anomalie, nichts Schlimmes oder so, aber irgendwie fand er das da spannend und meinte, gucken Sie doch mal und so. Und das habe ich mir dann in der Tat dann auch angeschaut und ja.
Ich auch. Ich bin bei sowas auch echt immer sehr interessiert, muss ich sagen, weil das sind ja jetzt auch nicht unbedingt so Alltagssituationen und da habe ich auch keinerlei Ekel. Und bei mir war es ähnlich und es kam auch das Angebot, ob ich denn die Nabelschnur durchschneiden muss. Ich muss das auch nicht einfordern. Ist wahrscheinlich auch so eine Art Routine. Du, der Moment, wo das Baby da war, wie war es denn jetzt für euch? Was waren denn eure ersten Reaktionen? Wart ihr auch so sprachlos? Habt ihr zu dritt geschmust? Hat euch das ganze Team, was vorher da war, mit Hebamme und Arzt, den Gefallen getan, euch die Ruhe zu gönnen? Wie war es für euch?
Ja, also wir hatten eine ganz lange Phase, also es waren fast anderthalb Stunden, die wir nach der Geburt noch im Gebärsaal bleiben konnten. Mhm. Und das war auch, ja, also das ist Teil des Klinik-Packages bei uns gewesen. Ja. Also das haben wir vorher mit denen besprochen. Natürlich gibt es immer auch Notfälle oder so, wo dann natürlich der Gebärsaal gebraucht wird. Aber ansonsten planen die bei uns mit einer Bonding-Phase bei euch auch?
Ja, wir durften auch sehr, sehr viel Zeit noch dort verbringen gemeinsam. Und es gab da auch so ein direkt angeschlossenes Nebenzimmer, wo man dann ausweichen konnte, also mit kaum Bewegung. Also es war kaum Unterbrechung dann drin, wenn der Kreißsaal dann wieder besetzt werden musste. Und es war allerdings nicht so, dass es irgendwie vorher irgendwie als Package angeboten wurde oder sonst was, sondern es war einfach von Beginn an, glaube ich, bei allen Kliniken, mit denen wir gesprochen haben, sehr klar, dass man den Paaren oder der Familie ist es ja dann, diese Zeit dann auch gönnt. Und ja, das war eine wahnsinnig intensive Zeit. Es war eine sehr, sehr lange Zeit auch. Es waren bei uns 2 Stunden, glaube ich, die aber vergangen sind wie im Flug. Also, und es war ja mitten in der Nacht bei uns beide Male. Und trotzdem hat man es in dem Moment gar nicht mehr so wahrgenommen, sondern das war echt sehr, sehr schön, dass man da so zueinander auch finden konnte und sich auch kennenlernen konnte.
Also vielleicht erstmal kurz einen Schritt zurück für diejenigen, die sich jetzt fragen, worüber reden die überhaupt, oder?
Genau.
Ja, es gibt, und hier muss man auch sagen, das ist natürlich auch nicht in jedem Klinikum möglich, aber wenn ihr die Chance habt, würde ich wirklich die Empfehlung, klarer geht's gar nicht, würde ich aussprechen, geht irgendwo hin, wo wirklich das Thema Bonding wichtig ist. Ein Wort, wie das beschrieben wird, ist die goldene Stunde, übrigens. Die Stunde nach der Geburt, wo eben direkt Haut auf Haut mit dem Baby und Mutter liegen sollen und vielleicht dann auch mal Papa liegen soll, weil, und ich habe echt mindestens 10 Studien oder so gefunden zu dem Thema, es ist relativ klar, das hilft, Stress abzubauen beim Baby, was natürlich brutal gestresst ist nach der ganzen Nummer, Stress abzubauen bei der Frau, hilft dem Baby, die Temperatur zu regulieren, denn Neugeborene können ihre eigene Temperatur nicht regulieren. Und dann gibt's eine Co-Regulation. Und es erhöht auch die Wahrscheinlichkeit, dass Frau und Kind weiter gut bonden, was wiederum, und das ist extrem wichtig, signifikant die Wahrscheinlichkeit für eine Wochenbettdepression senkt.
Spannend.
Mehrere Studien, glasklare Lage. Also diese, ja, und nicht die Stoppuhr da nehmen, oder? So viel Zeit, wie man bekommen kann. Aber danach, und deswegen diese Kliniken, die das machen, das ist einfach smart. Da wird nicht gewogen, werden keine Messungen durchgeführt oder so. Da wird kurz geguckt, und so war es, glaube ich, bei dir und bei uns auch. Da wird kurz geguckt, ist mit dem Baby alles in Ordnung? Und wenn ja, verlässt jegliches medizinisches Personal den Raum. Das Baby kommt auf den Bauch der Frau und dann gibt es dort diese Bonding-Phase. Wir haben Mirjam übrigens auch gefragt, wie es bei ihr in der Klinik ist und wie die das handhaben. Und nochmal O-Ton von Mirjam.
Ja, ich finde, das macht bei meiner Klinik auch so. Und ich bin absolut überzeugt, dass es das Wichtigste ist. Wenn dein Kind, das hast du 9 Monate in dir getragen und du darfst es jetzt zum ersten Mal außerhalb in den Armen halten und dass man diese Zeit so richtig, richtig intensiv miteinander verbringt und auch Duft und Geschmack und Tasten und all das nur wahrhaftig Mutter und Kind und auch Vater gehören. Ja, es ist sehr wichtig und es ist sehr schön und es bleibt auch voll in Erinnerung. Oder wie war es bei euch?
Ja, überragend die Zeit, ne? Also ist schon ein unglaublicher, berührender Moment, ja, wo man auch wirklich heute noch einfach ein Kloß im Hals hat, wenn man daran zurückdenkt. Und ja, muss ich mich jetzt schon auch zwischenzeitlich doch zusammenreißen.
Ich habe gerade so ein bisschen Gänsehaut auch gehabt, jetzt gerade, als du es so erzählt hast, weil, ja, also, ja, das war, ich weiß gar nicht, wie ich das, ich weiß gar nicht mehr, wie ich das wirklich beschreiben soll. Das war einfach wirklich so krass, irgendwie alles da und so. Und es war so ein, wenn die Welt einfach mal kurz an, das war, die Welt hat einfach angehalten. So, und es gab wirklich nur diesen Moment, irgendwie kein drüber nachdenken über was war, über was sein wird. Es waren einfach, glaube ich, alle drei nur da, füreinander da. Es war einfach, boah, brutal.
Wir wurden übrigens in dieser Bonding-Phase, in dieser goldenen Stunde, allerdings einmal unterbrochen.
Aha. Von?
Und zwar kam die Hebamme mit dem Formular rein und meinte, wie soll der Kleine denn heißen?
Obwohl es mir an der einen oder anderen Stelle schon rausgerutscht ist, war ich ja allen noch die Namen schuldig. Wenn ihr euch an die Namensfolge erinnert, uns wurde ja empfohlen, den Namen noch nicht aufs Klinikformular zu schreiben vor der Geburt, weil gegebenenfalls ja man sich das noch anders überlegen könnte, wenn der Kleine dann da ist. Aber sie kam dann rein, eben die Hebamme, und sagte, was soll ich denn jetzt hier aufschreiben?
Ja.
Und wir waren mit Jona, Leonard und Kaspar in auch der Reihenfolge in die Geburt gegangen und das war dann auch, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen kitschig, ne? Aber es war echt so. Und dann haben meine Frau und ich uns angeguckt und der Kleine lag auf der Brust meiner Frau und dann war es halt echt so im Stereo Jona.
Meine Güte. Ist das jetzt eigentlich schon cringe?
Ich sag ja, es ist vielleicht ein bisschen kitschig, aber es war so. Und so ist es dann Jona Leonard geworden. Die Katze ist aus dem Sack, auch wenn ich mich mehrfach schon vorher verplappert hatte. Also ab jetzt heißt der Kleine nicht mehr der Kleine, auch im Babypinkeln-Podcast. Willkommen, Jona.
Jona Leonard Overwien.
Jawohl.
5 Minuten später hat der Max übrigens ein Depot auf den Namen eröffnet. Wurde sowieso gestört in der Bonding-Phase, da kann ich jetzt auch eben die Themen regeln.
Gott sei Dank kein Krypto gekauft zu dem Zeitpunkt.
Sehr gut. Eine letzte Frage noch, Max, die bin ich irgendwie nicht losgeworden jetzt im Laufe der Folge. Und zwar würde mich noch interessieren, wie hast du denn den Rest der Family und den Freundeskreis mit News versorgt? Gab es einen Live-Ticker? Hast du eine Videotextseite gebucht? Oder eine WhatsApp-Gruppe ganz klassisch gegründet? Oder musstest du gar nichts mitteilen während der Zeit, wo ihr unterwegs wart?
Bei uns ging ja alles zügig, deswegen war auch dafür nicht allzu viel Zeit. Haben auf dem Weg ins Krankenhaus in der Family-WhatsApp-Gruppe Bescheid gesagt, dass es losgeht und uns dann allerdings auch erst wieder gemeldet morgens, als der Kleine da war. Ich hatte dann durchaus mitbekommen beim Blick aufs Handy, dass zu Hause eher weniger geschlafen wurde, aber wir konnten den Durst dort nach Infos nicht stillen. Dafür ging es einfach zu schnell. Bei euch?
Ja, sehr gut. Ja, ich fast ähnlich. Also wir hatten auch so eine kleine News-Gruppe, da habe ich dann den aktuellen Stand mal durchgegeben, aber gerade als es auf die Zielgerade ging, da hat man natürlich das Handy beiseite gelegt und eigentlich nur noch Bescheid gegeben, der Hebamme bitte, wenn es soweit ist, 1-2 Fotos schießen, weil das war mir wichtig, das haben wir uns auch vorher überlegt. Das haben die auch echt toll gemacht, sind schöne Bilder bei rumgekommen.
Ja, ich hätte ich eigentlich fast im Nachhinein auch gerne gemacht. Also wenn es nochmal zu einer zweiten Geburt kommt, um ehrlich zu sein, das ist, habe ich fast auch ein bisschen bereut danach. Deswegen ganz cool, dass ihr es gemacht habt auf jeden Fall.
Vielleicht gibt's ja nochmal die Chance und dann kannst du es natürlich auch direkt auf unseren Instagram-Kanal stellen. Live aus dem Kreissaal. So, Max. Jetzt haben wir ja heute gar keinen Plausch gemacht. Es ging ja direkt rein ins Thema. Und lass uns doch, bevor wir zum Fazit kommen, nochmal so ein bisschen plauschen, du. Es gab ja so ein paar Themen auch im Laufe der Woche. Du weißt ja, ich höre mir auch ganz gerne andere Podcasts an und nicht immer nur den eigenen. Und ich bin ein sehr großer Fan eines sehr bekannten Podcasts namens Gemischtes Hack. Kennt, glaube ich, jeder.
Ja.
Und da habe ich diese Woche oder vor ein paar Tagen in der Folge gehört, dass sich unser Kollege Tommy Schmidt die Frage gestellt hat, warum Väter immer nachts in Urlaub losfahren müssen. Das hat er nicht verstehen können. Die wollen unbedingt nachts losfahren und das bringt doch alles gar nichts, weil morgens bist du dann irgendwie um 9 Uhr schon am Urlaubsort und kannst sowieso gerade nichts machen. Jetzt erklär dem Herrn Schmidt doch mal, warum wir nachts losfahren und das in Kauf nehmen, müde zu sein.
Ja, damit die Kinder schlafen, oder? Das ist ganz einfach.
Ja, sicher, das ist ganz, damit Ruhe ist, Tommy Schmidt. Damit Ruhe in der Karre ist und man in Ruhe stressfrei in den Urlaub fahren kann. Und dann bin ich auch.
Ich glaube, der muss die Kinder irgendwie betäuben oder so, ansonsten tagsüber. Aber ich meine, das.
Hat keine Erfahrung.
Ah, der hat gar keine. Ja, okay, das ist wieder ein typischer Satz halt von einem, der keine hat. Naja, aber.
So, und Tommy Schmidt, wenn du das hörst, du bist herzlich eingeladen, mal bei uns hier in den Podcast zu kommen. Da würden wir uns sehr drüber freuen und da kannst du all deine Fragen auch mal mitbringen und dann laden wir zum lockeren Plausch beim Bierchen ein und sprechen auch gerne mal über deine Borussia aus Gladbach und natürlich auch über unsere Borussia aus Dortmund. Also Einladung ist ausgesprochen, nimm sie doch gerne an. So, und jetzt kommen wir zum Fazit, Max. Wie schaut's aus? Was würdest du nochmal so machen? Was würdest du anders machen?
Du, insgesamt bei uns muss man wirklich sagen, und ich komme da kurz zurück zu Dr. Gadanis, dem Bochumer Jung, ja?
Oh, Glück auf!
Der ja unseren Sohn auf die Welt geholt hat, zusammen mit der Hebamme natürlich, der echt gesagt hat, die Geburt war... Mhm. Besser hätte man sie jetzt rein medizinisch eigentlich auch sich nicht wünschen können. Es ging alles zügig. Meine Frau hatte auch keine Geburtsverletzungen. Und es, ja, kindgesund, und von daher muss man, glaube ich, da auch ein bisschen bescheiden bleiben. Ja, es hat alles wunderbar funktioniert, Klopp auf Holz, und beim zweiten Mal, wenn es dazu kommt, gerne nochmal so, glaube ich. Wir sollten uns da nicht beschweren. Bei euch?
Sehr schön. Ja, ich habe nochmal darüber nachgedacht, wie meine Antwort lauten könnte, und eigentlich gibt's nur eine. Wir würden alles wieder genauso machen. Auch die Rollenverteilung, ich würde wieder sagen, Jana würde das Kind zur Welt bringen und ich würde den Beistand leisten. Und von daher würden wir es wieder genauso machen.
Da würde ich auch sofort unterschreiben, muss ich ganz ehrlich sagen. War mir schon auch hart genug, die Rolle, die ich da hatte.
Oh Gott, das ufert aus. So, passt auf, Leute. Was erwartet uns denn beim nächsten Mal? Max, willst du einen kleinen Ausblick geben?
Du, wir haben ein dickes Ding beim nächsten Mal und wir wollen jetzt nicht zu viel verraten. Wir gehen also thematisch, gehen wir über ins Wochenbett. Also das ist keine besonders große Überraschung, weil wir ja eher die chronologischen Podcaster sind bis jetzt. Aber ich kann schon mal sagen, wir werden wieder einen Gast haben und es wird sich auch in der Konstellation und sowas alles ein bisschen was verändern. Also es gibt etwas, was wir bis jetzt noch nicht gemacht haben, worauf wir uns schon riesig freuen. Folgt uns auf unserem Insta-Kanal babypinkeln_podcast, denn da nehmen wir euch natürlich das schon mal so ein bisschen mit. Wenn ihr euch komplett überraschen lassen wollt, dann müsst ihr einfach euch noch 2 Wochen gedulden.
Aber da kriegt ihr genug Infos an den Start. Da ist der heiße Scheiß täglich zu verfolgen. Und ich würde einfach sagen, ich bin hundemüde, ey, deshalb 11, ich muss ab im Bett. Also von daher, lass uns das Ding hier zumachen. Ich freue mich auf den nächsten Austausch, den nächsten Plausch mit wem auch immer.
Und bis dahin, und dann wird weiter gepinkelt, beim nächsten Mal, glaube ich aber nicht im Stehen.
Macht's gut. Tschüssing.